Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in St. Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen bin ich hier mit dem Daniel am Start. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Oh, ich habe noch einen Kloß im Hals vom ja. Ende von Blackwood Crossing.
Ich muss mich hier auch ganz schön zusammenreißen. Der Kaffee hilft. Es ist sehr traurig gewesen, die letzten 2 Stunden. Wir beide haben ein sehr, sehr trauriges, aber wunderschönes Spiel gespielt mit dem wundervollen Namen, das ist gerade gesagt, Blackwood Crossing. Ist ein jüngst erschienenes kleines Indie-Spiel. Wofür gibt's das? Für PC, glaube ich, für PS4 und für Xbox, ne?
Ja, für alle also für die gängigen Plattformen.
Genau.
Twitch weiß ich jetzt noch nicht, ob da was angekündigt ist, aber zumindest die aktuell großen Plattformen sind dabei.
Ich hoffe, damit die sich nicht mit Bomberman oder irgendwelchen Retro-Remakes, sondern mit normalen guten Spielen beschäftigen können, wünsche ich denen natürlich auch eine Portierung von Blackwood Crossing. Es ist ein kleines, wie gesagt, ein kleines Indie-Spiel, gibt's nur als Download in den entsprechenden Stores und ich habe keine Ahnung, was das kostet. Und wahrscheinlich irgendwie so unter 20 Euro. Und wir beide sind tief bewegt, würde ich sagen.
Ja, allerdings vielleicht ganz kurz noch mal so was Generelles vorweg. Also wir versuchen jetzt den Anfang so spoilerfrei wie möglich zu halten. Genau. Es ist ein Spiel, wo ich sagen würde, also man hat da dieses klassische Tester-Dilemma, dass man natürlich einerseits das Spiel irgendwie empfehlen möchte. Man möchte auch was drüber mitteilen und es jemandem nahelegen. Aber man steht dann natürlich vor dieser Frage, wie kann ich das machen, ohne dass ich jemanden die Spielerfahrung kaputt mache und dass ich ihm da irgendwie zu viel vorwegnehme. Deswegen, das Beste wäre wahrscheinlich jetzt einfach, wir empfehlen das Spiel, machen jetzt 2 Stunden leere Zeit hier in dem Podcast und sagen dann den Leuten, so jetzt könnt ihr wieder zuhören, weil jetzt habt ihr es ja wahrscheinlich gespielt. Also, aber genau. Wir versuchen jetzt wirklich am Anfang nichts irgendwie vorwegzunehmen, sondern nur so generell drüber zu reden und vielleicht am Ende tauschen wir uns nochmal kurz über die Story aus, so wie wir sie verstanden haben, weil ich glaube, da ist viel Interpretation auch dabei.
Richtig, also wie gesagt, das ist immer schwierig, ihr hört daran auch immer raus oder direkt raus, dass dieses Spiel sehr stark von seiner Geschichte und von seiner Atmosphäre lebt und ich persönlich hatte null Ahnung, worum es in Blackwood Crossing geht, also ich hatte nicht mal einen Trailer oder so gesehen, ich habe vielleicht mal einen Screenshot oder so erblickt und in der Pressemeldung waren irgendwie 2 Bilder oder so dabei und mehr wusste ich eigentlich überhaupt gar nicht und das war eigentlich auch sogar sehr gut. Weil da so konnte mich die Geschichte mit aller Härte treffen.
Ich finde es also total krass, dass du gerade die Bilder ansprichst, weil ich finde, aufgrund der Bilder vermutet man ein ganz anderes Spiel, weil
es stimmt, hat so
einen ganz fröhlichen, bunten Comic-Look und die Charaktere schauen auch so comichaft aus, also so, weißt du, so ein bisschen größere Augen, ein bisschen größere Köpfe im Vergleich zum Körper und dadurch hat man irgendwie das Gefühl, das wäre so was Fröhliches, ne? So ein unterhaltsames, kleines, buntes Adventure. So, ich denke da so zum Beispiel an diese frühen Telltale-Adventure zurück, so wie so Back to the Future und Sam & Max und sowas. Also so in die Richtung geht's optisch, hat aber inhaltlich gar nichts damit zu tun, sondern geht im Gegenteil in die komplett andere Richtung dann.
Es ist ein richtig fieser Trick, der auch seit vielen Trickfilmen, wie zum Beispiel die, also gerade so, was jeder kennt, die Pixar-Filme benutzen das auch. Es ist eine sehr kluge Entscheidung, auf so ein Art-Design zurückzugehen, was sehr stilisiert ist und wo man die Emotionen von den Figuren sehr gut ablesen kann. Also die haben ja wirklich sehr ausdrucksstarke Augen und immer wenn die irgendwie animiert sind, dann sind die Bewegungen auch immer so ein bisschen übertrieben, halt so wie man das aus einem Comic kennt. Aber das ist clever, weil man damit halt den Uncanny Valley komplett umgeht irgendwie. Also man kann, das Komische ist an diesem Uncanny Valley, also es beschreibt, je näher die Figuren an den Menschen dran sind, je realistischer und menschlicher Computerfiguren aussehen, desto eher sind wir davon distanziert, weil wir dann gerade an so Kleinigkeiten dann erkennen, oh, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwas ist komisch an diesem Wesen. Aber je abstrakter die werden, also zum Beispiel die Autos in Cars oder so oder irgendwelche Comicfiguren aus Pixar, da können wir dann Emotionen so rein investieren. Also wir dichten dann das Menschliche dann dazu. Wir erkennen dann halt die menschlichen Sachen und unser Verstand fügt weiteres hinzu. Und genau das macht Blackwood Crossing halt mit diesem Stil irgendwie auch. Also es ist, transportiert die Emotionen über diese Übertreibung, aber irgendwie auch sehr viel besser, als es zum Beispiel so ein David Cage-Produktion machen würde, die dann eher so auf menschliche Figuren irgendwie setzen.
Ja, also vielleicht noch mal kurz zum, was es für ein Spiel ist. Also es ist im Grunde eigentlich ein Rätselspiel, aber du hast ja auch schon richtig gesagt, die Rätselsachen sind nicht so wichtig, sondern die Story ist eigentlich das zentrale Element. So ein First-Person-Adventure nenne ich es jetzt mal. Und es ist sehr mystisch und verwirrend am Anfang. Also ich war auch, bin ich ganz ehrlich, am Anfang etwas wenig angetan, hab mir gedacht, ah, oh, das ist jetzt wieder so ein Arthouse-Ding und so arzi-fazi. Und am Anfang macht auch über alles keinen Sinn und es ist alles so ein Mindfuck. Also du fährst in einem Zug und der Zug endet aber nicht. Also du läufst immer wieder durch die gleichen Waggons durch, obwohl du dich irgendwie räumlich zwar fortbewegst, aber du kommst immer wieder in den gleichen Zügen oder Zugwaggons, Zugabteilen raus und das war mir alles so. Und dann kletterst du irgendwie mal durch die Decke von dem Zug und da ist da auch immer oben ein Baumhaus drauf. Also es ist alles wie so ein Fiebertraum, so wo eigentlich irgendwie nichts Sinn ergibt. Und ich bin dann aber halt zum Glück bis zum Ende dran geblieben und am Ende macht dann vieles Sinn, was dann passiert. Und es lohnt sich auch einfach wirklich bis zu diesem Ende durchzuhalten, weil das also ist ein Schlag in die Magengrube, wenn irgendwie klar wird, was da eigentlich passiert ist und was dieses ganze Spiel aussagen will.
Wir schwimmen hier ganz schön, aber ich versuch's auch noch mal. Also ich würde vom Genre sagen, dass es so in die Richtung von so Spielen wie Firewatch oder The Esther oder Gone Home geht. Das, was viele Leute als Walking-Simulation schimpfen, es sind zwar so ein paar kleinere Adventure-Mechaniken drin, aber man verbringt sehr viel Zeit damit, sich die Umgebung anzugucken, zuzuhören, kleinere Interaktionen zu machen, also so, um das mal so vom Spiel ein bisschen einzuordnen. Und was kann man verraten, ohne was zu verraten? Also du übernimmst die Rolle von Scarlett, das ist ein junges Mädchen, die in diesem Zug fährt. Das Erste, was passiert ist, dass sie aufwacht, sich selbst im Spiegel erblickt, irgendwie ein bisschen irritiert ist. Sie befindet sich anscheinend auf einer Reise irgendwo hin, was nicht so genauer definiert wird. Das wird im Laufe der Geschichte dann weiter ergründet. Und das Erste, was passiert ist, dass ihr kleiner Bruder, der Finn, nachher ruft und der ständig vor ihr wegläuft. So. Und daraus entwickelt sich dann eine extrem verwirrende, am Anfang sehr abgehobene Geschichte, also die erste halbe Stunde, da war ich mir auch nicht so sicher, in welche Richtung das geht, so, aber es macht am Ende dann alles irgendwie sehr viel Sinn, so. Und boah, jetzt kann man eigentlich schon fast gar nicht sagen.
Ja, man kann schon tatsächlich zu diesen Rätseln noch so ein bisschen was sagen. Also ganz oft, finde ich, war das so Dialogszenen-Memory, nenne ich es jetzt mal. Also du hast verschiedene Dialogartefakte, die durch Charaktere symbolisiert sind. Also die stehen dann in der Landschaft oder in dem Level, dann kannst du sie anklicken und dann sagen sie irgendwie drei Sätze. Oder manchmal stehen auch zwei Charaktere zusammen und dann gibt's einen kurzen Dialog. Und dann musst du anhand dieser Dialoge versuchen, die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es so ein bisschen bei Vanishing of Ethan Carter war es ja auch so, dass du so Szenen in der Landschaft gesehen hast und die in die richtige Reihenfolge sortieren musstest. Bei Ethan Carter musst du dann halt wirklich dann diese Nummern da ansetzen und die sortieren, und hier muss man halt eigentlich im Grunde Pärchen finden. Also du musst Dialogpaare finden, die zusammenpassen, und wenn du die dann in der richtigen Reihenfolge anklickst, dann verschwinden die, dann weißt du halt wie bei Memory, ich hab's gelöst, die verschwinden und ich kann weitermachen, kann sie quasi vom Spielfeld verschwunden. Und das ist manchmal, deswegen war es vielleicht auch am Anfang so ein bisschen nicht so mein Spiel, so ein bisschen frustig, weil man muss sich halt dann, wenn man irgendwie nicht ganz schnell die Lösung findet, doch sehr oft dann halt die gleichen Dialoge anhören und immer wieder anklicken, und man kann die dann auch nicht abkürzen, also man kann dann nicht sagen, ich klicke den jetzt nur an, ich muss den aber nicht nochmal hören, weil ich will den jetzt nur mit dem anderen verbinden, sondern man muss die dann halt nochmal durchhören, und das ist halt dann manchmal so ein bisschen nervig. Und was mir auch, das ist jetzt eher nur was Technisches, ich fand leider diese Wobble-Head- und Schrittbewegung-Animation in dem Spiel nicht so gut von der Steuerung her. Da hatte ich so ein bisschen auf dem großen Fernseher Motion-Sickness, weil halt leider bei diesen Schritten, weil die läuft nicht in einem gleichmäßigen Tempo, sondern du gehst immer so einen Schritt nach vorne, dann bleibt halt die Kamera ganz kurz stehen, dann macht sie den nächsten Schritt, und dann die Kamera hat keine durchgehende Bewegung und wobbelt halt auch leicht so hin und her. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist nicht so eine fließende Bewegung, sondern das hat mehr so fast so eine Stop-Motion-Ästhetik, so ein bisschen. Ganz dezent.
Das fand ich leider extrem anstrengend. Ich weiß nicht, ob das nur an mir lag, ob man das.
Ich fand es nicht so anstrengend, aber mir ist es aufgefallen auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also wenn man da empfindlicher drauf reagiert, da gibt es auch keine Möglichkeit, das in den Optionen zu weicher zu machen, die Bewegung. Es gibt ja oft in so Spielen aus der Ich-Perspektive dann so eine Option, dass du den Head Bob heißt es ja wirklich tatsächlich auch, irgendwie ausschalten kannst oder reduzieren kannst. Das geht hier nicht. Wenn man dann Scarlett in der Spiegelung sieht, sie hat, also das ist ziemlich cool eigentlich, man sieht immer eine Spiegelung von ihr, wenn du am Fenster oder so vorbeiläufst und dann halt ihre Animation siehst, dann verstehst du auch, warum das so gemacht ist. Es macht auf jeden Fall innerhalb des Art Designs schon Sinn, aber es ändert ja nichts daran, dass man vielleicht so wie du dann so ein bisschen drauf reagiert. Also ich habe diese Probleme nicht, aber vielleicht lohnt es sich da auf jeden Fall hinzuweisen. Was man vielleicht noch sagen kann, künstlerisch fand ich sehr ansprechend, das Spiel. Auch was die Musik betrifft. Vielleicht kann man das noch so relativ neutral sagen. Ich fand die Musik sehr cool, weil sie sehr fließende Übergänge hat. Also je nachdem, in welchem Raum man sich befindet und wenn man von einem Raum in den nächsten wechselt, dann gibt es nicht irgendwie einen Bruch in der Musik, also dann wird nicht so zack ein neues Stück eingespielt und dann ist der nächste Abschnitt da, sondern die Musik ist so gelayert in verschiedene Ebenen und je nachdem, wo du dich im Raum befindest, kommt dann ein Instrument hinzu oder hinweg. Also dann werden so Teile der Musik ein- und ausgeschaltet und das ergibt dann zusammen so einen schönen, zusammenhängenden Klangteppich, wo du nie das Gefühl hast, dass der irgendwie unterbrochen wird. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich mal eine krasse Ladezeit und ein neues Kapitel wird irgendwie angefangen. Und das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und das Art-Design, haben wir vorhin am Anfang schon gesagt, dass uns das emotional angesprochen hat, fand ich aber auch insgesamt im Spiel echt gut realisiert. Also, Entschuldigung, es ist ja eine kleine Produktion. Wir haben gerade ein bisschen nachgeforscht, wer eigentlich Blackwood Crossing gemacht hat. Das ist ein kleines Unternehmen, die gibt es seit 2011. Die heißen Paper, Seven Paper? Also jetzt habe ich gerade, perfekt, jetzt habe ich gerade den Namen.
Ich guck auch gerade bei denen, bin ich jetzt doof?
Paper, ja doch, hier, Paper 7 heißen die.
Paper 7.
Genau, Paper 7. Wir haben aber festgestellt, dass es das ehemalige Mitarbeiter von BlackRock Studios sind.
Ja, da haben wir sehr gelacht.
Und das ist irgendwie geil. Also, ja, warum fanden wir das so lustig? Erklär mal.
Naja, weil BlackRock, die haben andere Spiele unter anderem Namen gemacht, aber die Spiele, die als BlackRock Studios veröffentlicht worden sind Pure und Split Second. Und das ist so das absolute Gegenteil von dem, was man irgendwie über Blackwood Crossing sagen würde, weil Pure und Split Second ist halt nur Action, Farbspektakel, da fliegen die Fetzen, da fette Rockmusik und Hauptsache Action, Action, Action und schnell, schnell, schnell. Und das ist irgendwie so, als ob Blackwood Crossing so das absolute Gegenentwurf-Spiel ist für das, was sie vorher gemacht haben. Also
das wäre so, als würde Michael Bay jetzt sagen, ach, wisst ihr was, ich mache jetzt einen kleinen Arthouse-Film.
Ja, in Schwarz-Weiß oder sowas. Mit Schwarz-Weiß oder sowas. Ne?
Ja. Und bringt dann irgendwie aufs Festival von Cannes irgendwie und macht dann so Lars von Trier Konkurrenz.
Genau.
An Kamera.
Also das ist schon echt sehr witzig. Aber andererseits, vielleicht war das ja auch eine absichtliche, bewusste Entscheidung, dass sie halt gesagt haben, ja, wir haben jetzt immer irgendwie diese Auto-Action-Rennspiele gemacht. Und jetzt wollen wir halt einfach mal probieren, was als Fingerübung zu machen, was in die ganz andere Richtung geht.
Ja, ist halt einfach auch schön, dass diese Leute sich dann neu formieren. Also ich fand persönlich unheimlich schade, dass BlackRock nach Split Second, also wirklich nach kurzer Zeit, halt auch irgendwie dann geschlossen worden ist, weil die Spiele waren wirklich extrem gut, aber die haben wohl einfach kein Publikum gefunden. Und 2011 wurde dieses UK-Studio dann auch gegründet in Brighton. Und ich glaube, du hast gesagt, Split Second kam 2010, glaube ich, raus. Ne? Also es ist ungefähr die Zeit, die passt dann irgendwie auch. Und es ist einfach schön zu sehen, dass diese Leute dann einfach neue Kraft sozusagen aus der Schließung dann geschöpft haben und gesagt haben, nee, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und das können wir jetzt noch abschließend sagen. Also spoilerfrei, echt eine fette Empfehlung. Also Blackwood Crossing ist super schön, sehr bewegend, sehr emotional. Ist, wenn ihr so solche Spiele mögt, die in diese Richtung gehen, so storybasiert und einfach innerhalb von einer kurzen Zeit, das Spiel geht so ungefähr 2-2,5 Stunden, einfach eine gute, runde Geschichte erleben wollt an einem Abend, dann ist es wirklich eine ganz dicke Empfehlung von uns.
Genau, und es kostet 12 Pfund 99, die dann umgerechnet wurden in 15,99 Euro so rum. Also das heißt auch.
Das ist sogar noch weniger als gedacht. Ich dachte, das hätte jetzt irgendwie 20 Euro oder so gekostet.
Ja, also aber mit unter 20 Euro war es ja schon gar nicht so weit weg mit 60.
Genau, also das ist ja, also für den Preis wirklich, es ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Man muss natürlich wissen, dass man dieses Spiel wahrscheinlich dann wirklich auch an einem Abend durchgespielt hat. Aber jetzt wisst ihr so ungefähr, in welche Schublade man das sozusagen packen kann. So, jetzt kommt der Spoiler-Part. Warnung, ne? Also jetzt wirklich, wir reden volles Rohr. Also es ist letzte Chance. Ihr könnt jetzt ausmachen und später wiederkommen.
Ich weiß gar nicht, ob wir volles Rohr reden können. Also können wir schon, aber ich weiß gar nicht, ob das dann so massiver Spoiler ist, weil ich habe schon das Gefühl, am Ende ist noch immer Interpretation dabei. Also ich kann dir ja mal erzählen, wie ich es verstanden habe und da bin ich sehr gespannt, ob du es genauso verstanden hast. Aber man hat, im Grunde sind ja die Eltern dieser beiden Kinder im Kindesalter gestorben. Wie heißt sie, Alice? Nee,
Hauptfigur. Pardon, ich habe gerade Kaffee getrunken. Du meinst die Mutter?
Nee, die Hauptfigur, die man spielt.
Scarlett,
so heißt sie. Ich war jetzt wegen Alice im Wunderland, weil das ist nämlich gar nicht so weit weg bei dem Spiel.
Ja, stimmt, ja.
Und und im Grunde war Scarlett dann sowas wie eine Ersatzmutter, die sich um den Jungen gekümmert hat, die ihn mehr oder weniger aufgezogen hat, weil sie halt als Waisen dann groß geworden sind.
Und, genau, um Finn, ne?
So genau. Und der Junge, ja, hat es wohl schon irgendwie weggesteckt, aber hat dann unterbewusst schon sehr drunter gelitten, dass die Eltern nicht mehr da sind, dass er ohne die aufwachsen muss. Und dann ist halt das Problem, dass dann Scarlett irgendwann mal halt erwachsen wird und sich natürlich auch so ein bisschen loslöst und auch so ihr eigenes Leben findet. Also, dass sie dann halt zum Beispiel anfängt, sie hat dann einen Freund, sie fängt an, mit Handy zu kommunizieren, mit ihren Freunden und sowas. Und auf einmal ist halt der Finn nicht mehr die erste Geige, in Anführungsstrichen. Also sie kümmert sich dann halt nicht mehr so, weil es gibt so eine Szene, dass sie am Anfang sagt, ja, und immer hast du dein Handy am Ohr gehabt und immer hast du hier irgendwie dich um deinen Freund gekümmert, aber nie um mich und so. Also im Grunde so ein bisschen Eifersucht, ich weiß nicht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit, ne? Also er war so ein bisschen drüber irritiert und dann hat er halt versucht zu rebellieren, beziehungsweise hat halt eben versucht, sich die Aufmerksamkeit zu holen, indem er zum Beispiel unter anderem das Baumhaus angezündet hat.
Genau.
Weil er wollte, weil er gedacht hat, ja gut, wenn ich hier so einen Blödsinn mache, dann muss sie sich ja wieder um mich kümmern, ne?
Richtig, das habe ich auch so verstanden. Die hat, also dazu muss man erklären, dieses Baumhaus, was die haben, das ist halt wirklich so ein gemeinsamer Safe Place für die beiden auch gewesen. Die haben sich da wohl schon öfter mal getroffen und für ihn ist das einfach auch so ein Rückzugsort, wo sie auch wirklich, also die Schwester, die große Schwester auch wirklich jederzeit Zutritt hat. Also die haben eigentlich eine sehr gute Beziehung zueinander gehabt. Also nicht nur, es ist nicht nur so, dass die Schwester immer streng zu ihm war und so, sondern sie beide haben sich halt auch wirklich sehr geliebt und so weiter. Und deswegen ist die Enttäuschung natürlich dann umso größer gewesen, als dann Scarlett dann irgendwann angefangen hat, sich dann um andere Dinge, also die wird halt, also ist dann irgendwann zur jungen Frau geworden und natürlich interessiert sie sich dann auch für andere Sachen und so und deswegen ist die Enttäuschung umso größer. Der Finn, der ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 7, 8 Jahre alt und hat, da wiegen die Emotionen natürlich auch entsprechend stark und der ist entsprechend enttäuscht. Und dieses Baumhaus ist sehr, sehr schön dargestellt. Da sieht man auch, was die beiden eigentlich immer so da oben dann irgendwie machen. Die sind dann, machen dann so zum Beispiel irgendwie so Basteleien und die haben sich dann so ein kleines Planetarium aus Pappe dann zusammengebaut, was sehr, sehr cool ist. Also da sind viele Gegenstände, die haben auch zusammen irgendwie gezeichnet, Bilder gemalt und so. Und da sind viele gemeinsame Erinnerungen irgendwie da drauf. So. Und in der Wut, in der Riesenaggression, die der Finn hat, hat er dann halt alles angezündet. Und nicht nur sein eigenes Baumhaus oder seine eigenen Sachen, sondern halt auch das ganze Zeug von Scarlett mit. Also sie hatte auch so Sachen wie ein Tagebuch und irgendwie so anderen Kram in ihrem Zimmer sozusagen. Und das hat er dann einfach verbrannt. So. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Schlimme. Also das verzeiht Scarlett dem Finn. Viel, viel schlimmer ist das, was eigentlich anschließend passiert ist, nämlich das mit dem Boot.
Er ist da war ich mir eben nicht sicher, ist das nur Symbolik oder ist das tatsächlich so passiert, dass er mit diesem Boot dann rausgefahren ist und dabei ertrunken ist?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich passiert.
Okay, da war ich mir nicht sicher, weil das Spiel arbeitet ja an vielen Stellen ohnehin mit Symbolik. Also ich finde, eine Zugfahrt ist ja so der Inbegriff für eine Reise eines Protagonisten. Also das muss jetzt eben nicht eine Reise, die tatsächlich von A nach B stattfindet, sondern es kann halt eben auch eine seelische Reise, eine Zugfahrt als Symbol für eine Weiterentwicklung, ne? Für man entwickelt sich von Charakter A zu Charakter B. Oder Feuer ist ja auch durchaus sowas wie für so ein Symbol der Reinigung und sowas, ne? Also Feuer ist ja nicht nur zerstörend, sondern Feuer kann ja auch was Fruchtbares haben. Wenn halt irgendwie Wald abgebrannt ist, dann wächst da zwar erstmal die nächsten Jahre nichts, aber durchaus danach dann was, weil es dann halt auch Düngemittel ist. diese Asche. Mhm. Also so habe ich dann, und deswegen war ich mir eben nicht ganz sicher, ist er wirklich bei, wirklich de facto bei einem Bootsausflug dann irgendwie ertrunken, oder war das eben nur ein symbolisches Beispiel dafür, dass er sich eben auf zu neuen Ufern gemacht hat und sich wegen diesem Boot über den See auch von ihr entfernt, entfremdet hat?
Ich glaube, das ist beides, aber ich glaube tatsächlich, dass er wirklich ertrunken ist auf diesem Boot, und ich glaube aber auch, dass es sehr, dass es deshalb auch gewählt worden ist als sein leider sehr traurigen Tod, das, um das dann nochmal zu verstärken, um es auch als Finn so Symbol zu benutzen. Was wir ja auch noch gar nicht gesagt haben, ist, dass die Großeltern zu dem Zeitpunkt ja auch noch gelebt haben tatsächlich. Die haben sich auch um die Kinder halt noch mal so ein bisschen gekümmert. Und du siehst am Ende dann, wie alle dann irgendwie sehr traurig darüber sind, dass Finn gestorben ist. Da gibt es dann einen Jungen in der Schule, der hat den Finn dann immer gehänselt und so weiter. Und als Finn gestorben ist, weiß der gar nicht, warum der den immer geärgert hat. Der merkt dann erst einmal, was er dem eigentlich angetan hat und so. Und da gibt es eine Lehrerin, die immer sehr, sehr streng zu Finn war. Und als der Finn dann gestorben ist, traut sie sich gar nicht, die letzte Schularbeit, die er geschrieben hat, überhaupt zu korrigieren. Also es sind so ganz, ganz, da gibt es Verbindungen zu verschiedenen Menschen, die die Finn irgendwie beeinflusst hat. Und das wird am Ende dann nochmal so gezeigt. So, und ich glaube, dass Scarlett, das weiß ich jetzt nicht, ob sie wirklich weggefahren ist. Ich habe nämlich vermutet, dass sie tatsächlich in dem Zug auch sitzt und das Ganze während der Reise, während der Zugfahrt dann auch träumt. Das ist wie so eine innere Verarbeitung, habe ich so interpretiert.
So habe ich das auch verstanden. Also, dass sie tatsächlich in dem Zug sitzt, aber halt eben die in dem Zug halt so einen Albtraum mehr oder weniger hat, beziehungsweise auch genau. So einen Traum, in dem sie das alles verarbeitet. Und ich finde, einer der krassesten Momente war dann halt auch, dass sie, dass man ja nicht weiß als Spieler, warum haben diese Charaktere alle so Tiermasken auf? Also das wirkt jetzt fast ja. So ein bisschen abstrus irgendwie, ne? Und auch so ein bisschen Hotline Miami-mäßig, aber hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Sondern als man den Grund dafür erfährt, ist das so ein krasser Schlag in die Magengrube. Nämlich, dass der Junge halt nicht mehr weiß, wie die Gesichter seiner Eltern aussehen. Und er kann sich eben nicht mehr dran erinnern, weil es war zu klein und es ist zu lange her. Und deswegen stellt er sie sich halt als Tiermasken vor, weil das kann er sich irgendwie vorstellen. Und das ist so traurig in dem Moment, als sie das dann realisiert und halt dann auch das verarbeitet, indem sie ihm dann halt ein Bild zeichnet, so wie die Mutter ausgesehen hat, und das dann irgendwie auf diese Figur drauflegt, damit er sich wieder vorstellen kann, wie die Mutter aussieht. Und als er dann sagt, ja, danke, jetzt erinnere ich mich wieder und sowas. Ne? Also,
das ist so schön, ja. Und auch generell die Szenen, wo die dann auch zusammen basteln. Also du machst dann, dann setzt sich Scarlett an den Tisch und dann wird das Ganze zu einem kleinen Minispiel sozusagen. Und dann musst du dann so Sachen zeichnen. Und dann sollst du zum Beispiel mit Finn zum Beispiel Schmetterlinge zeichnen. Mhm. Und die Art und Weise, die unterhalten sich halt währenddessen irgendwie und stellen Fragen, weichen Fragen irgendwie aus. Es geht um die Vergangenheit, es geht natürlich auch um die Frage, was als nächstes passieren wird und so weiter. Und das Ganze ist irgendwie so irgendwo zwischen Spiel und Ernst, so als, ne, als wollen junge Menschen sich irgendwie was sagen, aber versuchen es dann so durch die Hintertür irgendwie drumherum irgendwo. Und Finn antwortet manchmal sehr direkt auf die Fragen, die Scarlett stellt, und manchmal weicht er auch einfach direkt aus so und sagt so, auf, jetzt spielen wir hier an dieser Stelle weiter. Und was du machst, ist, du malst, also das geht automatisch, das muss man nicht selber machen, aber Scarlett malt dann so einen Schmetterling aufs Blatt Papier, schneidet diesen Schmetterling aus, und weil das ja alles in sozusagen in ihrem Traum passiert, kann sie diesen kann Finn und kann auch Scarlett Sachen zum Leben erwecken. So. Und das ist so etwas wie eine Verarbeitung von Erinnerungen irgendwo. Also dann gibt es diese wunderschöne Szene, wo du so Drähte irgendwie an diese Schmetterlinge dranbringst und dann fängst du an, dann fangen die an, durch diesen Raum zu fliegen und erstaunen die beiden Kinder. Und als Finn dann diese Feder überdreht und den Schmetterling kaputt macht, legt er seine Hand drauf und bringt diesen Schmetterling zum Leben. Und dann kommt so eine Mechanik ins Spiel, wo du Sachen zum Leben erwächst, wie auch unter anderem das Gesicht der Mutter irgendwie. Da wird er wirklich dann auf das leere, wirklich leere Gesicht, das ist total gruselig an der Stelle. Also Finn kann sich absolut nicht erinnern. Und dann wird die Maske abgenommen und man sieht da so ein leeres Gesicht mit tiefen Augenhöhlen, und ich habe mich voll erschrocken an der Stelle. Es ist kein Horrorspiel, aber es ist wirklich gruselig an dieser Stelle. Und dann dann sagt Scarlett, nee, ist das okay, ich male jetzt dieses Bild und dann wird das dann einfach so draufgelegt und zum Leben erwacht. So, und das macht man ja wirklich auf Knopfdruck und das ist einfach total schön.
Ja, mit diesen Schmetterlingen, da gibt's ja dann nachher auch nochmal so Szenen, wo du dann siehst, wie die in echt ausgesehen haben. Mhm. Und das dann ja auch so, ja, die sind ja voll hässlich und so, aber das hat dem Jungen halt gereicht. Also dem war es nicht wichtig, dass die hübsch aussehen, sondern es war ihm nur wichtig, dass er zusammen mit seiner Schwester was machen kann. Mhm. Ne? Und da war es ihm egal, ob die Schmetterlinge jetzt hässlich sind, weil in seiner Fantasie waren es halt wunderschöne Schmetterlinge und die flatterten halt auch durch die Luft. Und da hat ihn jetzt nicht gestört, dass da es eigentlich nur ein Draht mit einer Feder ist. Und deswegen auch wieder dieses so, es war ihm einfach nur wichtig, dass er halt das mit seiner Schwester machen kann. Und sie hat dann nur gesagt, die sind ja hässlich, die Dinger. So, ne? Die schauen ja nicht hübsch.
Genau.
Und,
ja, sie hat ja auch so eine etwas nüchterne Art, die Dinge erstmal zu sehen. So. Also am Anfang hast du ja auch nicht gleich die Sichtweise von einem Jungen, sondern je weiter dieses Spiel fortschreitet, desto fantasievoller und desto lebendiger werden viele Sachen ja auch später, weil du dann dich als Scarlett dann zurückerinnerst, wie das früher einfach gewesen ist. Also Finn muss ihr dann sozusagen, also der Finn in ihrem Verstand jedenfalls, muss sie dann ja auch immer vorhalten, was damals gewesen ist. Zum Beispiel gibt's da dann irgendwie eine Stelle relativ früh im Spiel, wo du diese Leiter hoch musst und dann sagt Finn, nee, du kommst hier nur hoch, wenn du das Passwort sagst. Und dann musst du so Polaroids einsammeln und da wird eine Geschichte erzählt von, ich vermute mal, Finn und Prinzessin Scarlett, die gemeinsam den Drachen besiegen irgendwie. Und das ist nicht nur ein Symbol für die Geschwister, weil die gemeinsam einfach sehr, sehr stark sind, sondern es ist halt auch, da wird auch beigebracht, dass die beide eine Fantasiesprache hatten. Und Scarlett erinnert sich erst durch diese Bilder und durch dieses Spiel, durch das Passwortspiel daran, dass sie früher sehr viel von solchen Sachen gemacht haben irgendwie. Das ist wie so eine Rückbesinnung auf, was es bedeutet, ein Kind zu sein, fand ich.
Ja. Ich finde es aber dann trotzdem irgendwo auch schön, also so traurig und bitter und dramatisch, wie das Ende ist, dass der Junge nicht verbittert wurde. Mhm. Also ich fand es dann schon schöne Momente, als er dann zum Beispiel mit diesem Schulbully dann irgendwie redet und sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, dass du eigentlich irgendwie mein Freund sein wolltest und dass du eigentlich, also weil der war eigentlich auch eher unsicher, also der hat halt seine Unsicherheit und das alles versucht mit so Aggressivität zu überspielen und hat halt dann den Finn in der Schule gehänselt und hat halt sein Spielzeug kaputt gemacht und so und dann sagt er aber auch so, ja, und eigentlich wollte ich ja auch nur dieses Auto haben, weil ich wusste ja, dass das ein total gutes Spielzeug ist und dass das ein total hochwertiges Spielzeug ist. Und dann sagt der Finn halt in dieser Traumwelt so, okay, ja, ich verstehe das und so und du darfst es haben jetzt. Ich schenk's dir und so. Und also er schließt dann mehr oder weniger. Ich habe das Ganze dann auch so ein bisschen wie so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Totenreise, so nach dem Motto, er schließt jetzt mit allem Frieden in dieser Welt, damit kein Charakter irgendwie unbefriedigt oder irgendwie, dass da kein böses Blut zurückbleibt. Und wenn er sich mit allen mehr oder weniger versöhnt hat und das alles verstanden hat und allen ihre Schuld, sage ich jetzt mal, vergeben hat, dann kann er auch in Ruhe sich mehr oder weniger in die Totenwelt zurückziehen. Weiß nicht, ob es überinterpretiert ist, aber so habe ich das für mich dann auch ausgelesen.
Das ist jedenfalls so, wie Scarlett sich das wünscht, ne? Das darf man, also
finde ich. Genau, also du bist ja immer mehr oder weniger in ihrem Geist, ne?
Also ja. Richtig, genau. Das ist ja sozusagen das, was ist ja ihre Verarbeitung. Das ist ja das, was sie. Das ist ja auch so ein bisschen das Bittere daran. Du weißt ja an der. Irgendwann weißt du ja, irgendwann kommt dieser Punkt, wo dann gesagt wird, das wird auch ganz. Also, Spiel macht da kein Geheimnis draus, sagt an irgendeiner Stelle halt wirklich so, Finn ist tot, Finn ist gestorben mit 8 Jahren. Es gibt ja sogar irgendwo so einen versteckten Grabstein, wo es ist nicht er, aber es wird deutlich, dass er mit 8 Jahren ertrunken ist und das ist ja alles in ihrem Gehirn. Und du hast vorhin gesagt, Alice im Wunderland, und das passt ja auch total. Es gibt auch das Symbol da drin, es gibt ja diesen Jungen mit dieser Hasenmaske. Ja. Und es ist doch bei Alice auch so, dass die durch einen Karnickel oder durch einen Hasen in den Bau gelockt wird, und es gibt im Spiel auch eine kurze Szene, wo du so runtersteigen musst in so eine ganz düstere Höhle irgendwie, und das ist ganz eindeutig eine Alice im Wunderland-Referenz irgendwie. Aber das Coole ist, dass der Hase nicht böse ist. Also der Hase führt sie nur an einigen Stellen, aber am Ende gibt es dann sogar eine schöne Szene, wo sie sich dann wirklich bei dem Hasenjungen bedankt.
Ja, ist überhaupt eh viel so Popkultur-Anspielungen drin, ne? Ich weiß nicht, ob du diese ganzen Filmplakate
gesehen hast.
Die waren schon echt cool gemacht, weil sie dann
halt. Sind auch so 90er-Jahre-Poster hauptsächlich gewesen, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Ich musste sehr lachen, als ich das Scream-Poster gesehen habe und dann statt Scream stand da Gasp.
Ja, und Free Willy gibt es dann auch. Dann Donnie Darko habe ich gesehen, Schweigen der Lämmer und also halt alles so Filme. Ich weiß nicht, ob das Inspirationsquellen der Entwickler waren, die sind einfach als Filmplakate halt in diesem Zug, hängen die an der Wand und dann kannst du die anklicken und dann sagt sie noch irgendeinen Kommentar dazu, aber die haben jetzt spielerisch keine irgendwie Bewandtheit oder so, aber trotzdem auch so ein, ja, so ein Augenzwinkern und so eine Verbeugung, glaube ich, auch vor diesen Werken, so, weil die vielleicht doch irgendwo in irgendeiner Form dann auch eine Inspirationsquelle waren.
Ich finde auch cool, wie die beiden vertont sind. Also das Spiel ist ja komplett nur auf Englisch. Man kann das nur deutsch untertiteln, wenn man damit lesen möchte. Und ich fand die beiden Kinder wirklich gut eingesprochen. Also es war wirklich sehr emotional. Und gerade so am Ende.
Ja, oder auch ja die Erwachsenen. Szenen. Also da gibt's auch,
ja, das
finde ich, trägt auch enorm zu dieser Atmosphäre dabei. Wenn du halt dann irgendwie die Großmutter, die dann irgendwie sagt, ja, aber wir wollten doch und wir haben doch alles versucht und so. Und dabei so eine ganz brüchige Stimme hat. So,
oh ja.
Wo du merkst, okay, das geht ihr wirklich persönlich nahe. Also das sind wirklich dann auch gute Sprecher, die nochmal enorm viel zur Charakterisierung beitragen und enorm viel zu dieser traurigen Atmosphäre.
Da steckt so richtig viel, man hat das Gefühl, dass es auch ehrliche Emotionen irgendwie sind, die da drin stecken. Also ich fand gerade Finn, fand ich krass, wie er, also es gibt da diese Stelle, wo er so gefangen ist, ne, wo man diese Fackeln anzünden muss, um seine Seelenbruchstücke oder wie man das nennen möchte, befreien soll und so. Und wie er nach Scarlett immer ruft. Und ich finde total toll, wie da differenziert wird zwischen dem Finn, der Scarlett aus spielerischer Sicht so ruft, also der spielen möchte und der sagt so, hier, Schwester, Aufmerksamkeit bitte. Und dann gibt es, du kannst aber sofort später auch unterscheiden, wenn er wirklich in Not ist und wenn er wirklich Probleme hat. Und das sind so feine Abstufungen. Also du bist ja am Anfang ja überhaupt nicht sicher, weil du diese Figuren nicht so gut kennst, aber je weiter du spielst, desto mehr lernst du diese feinen Nuancen dann irgendwie kennen. Und das ist super schön gemacht. Richtig gut. Also allein die Stimme hat mir einige Male wirklich dann auch wirklich einen kalten Schauer über den Rücken gejagt irgendwie. Also gerade wenn er nach Hilfe ruft, fand ich schon richtig krass. Und auf der anderen Seite finde ich auch richtig geil, das Spiel ist, also es klingt jetzt alles sehr traurig und bitter und trotzdem ist total viel Humor irgendwie drin, ne? Das ist ja trotzdem total warm an einigen Stellen auch.
Ja, das meinte ich eben auch mit dem am Ende, dass irgendwie der Junge dann halt nicht verbittert ist und irgendwie jetzt mit Schuld um sich wirft und halt sagt, hier, die Lehrerin ist schuld, weil sie zu streng war und die Großeltern haben sich nicht gekümmert und Scarlett hat sich nicht gekümmert und der Schulbully hat mich die ganze Zeit geärgert und ihr seid alle schuld, sondern gut, klar, es ist immer natürlich in der Vorstellung von Scarlett zugegebenermaßen, aber trotzdem fand ich es dann halt schon schön, wie er dann auch einfach halt niemanden da irgendwie die Schuld gibt und dann halt auch am Ende Scarlett dann dafür vergibt.
Ja, ist manchmal auch wirklich lustig. Also es gibt ja diese eine Stelle, wo du diesen Garten zusammenstellen musst aus so Pappgegenständen, die dann lebendig gemacht werden. Daraus wird dann Brunnen und so weiter und so fort. Und da sagt er so, dann fragt sie, was ist denn das hier? So, und er sagt, das ist Finnland.
Ja.
Aber es gibt Finnland doch schon. Ja, meins ist viel besser. Ja. Das ist total schön. Also es ist auch so kindlich. Und man hat das Gefühl, das sind Kinder. Oder also bei Scarlett, die ist natürlich schon älter, aber bei Finn hat man wirklich das Gefühl, so spricht ein Kind. Der ist nicht blöd oder so und der ist nicht untertrieben naiv oder sowas irgendwie. Der hat einfach seine eigene Sicht auf die Welt und das transportiert das Spiel unheimlich gut.
Ja, also absolute Empfehlung, würde ich sagen, weil klar, technisch so nicht ganz sauber, aber da finde ich, kann man drüber hinwegsehen, weil die Story einfach wirklich so gut gemacht ist und so viel zum Nachdenken anregt und so viel zum Interpretieren, dass ich wirklich überrascht war, dass das so ein gutes Erstlingswerk von diesem Studio geworden ist.
Weil ist echt ganz toll. Also ich finde, mich haben technisch, also wirklich da wirklich die einzige technische Sache, die mich persönlich jetzt stark gestört hat, waren diese Ladezeiten zwischendrin. Das ist so ein...
Die reißen einen leider, also
ja.
Die reißen einen wirklich ein bisschen raus, ne? Weil dann immer noch so die Musik so ein bisschen stockt und man ist so im Flow drin, ist gerade so total emotional investiert und auf einmal dann irgendwie 30 Sekunden Ladezeit. Und das ist eigentlich schade, weil sind Ladezeiten nicht das Schlimmste der Welt, aber in so einem Spiel, da reißen sie einfach irgendwie so ein bisschen raus. Ne? Das ist wie wenn du irgendwie in einem Film so der fette Kampf gegen den Bösewicht und dann kommen auf einmal 30 Sekunden Werbung oder sowas im Fernsehen. So. Das reißt dich ja auch total raus, weil du sitzt vorher halt da und bohrst die Fingernägel in den Kinosessel und dann kommt da halt Werbung. So. Das würde dich auch irgendwie in dem Moment im Film total ankeksen und das ist halt leider hier mit den Ladezeiten auch so ein bisschen. Also es ist schade, dass dieses technische Manko dem Spiel da so ein bisschen irgendwie im Weg steht. Ne?
Ist sehr ähnlich zu Story of Him. Fand ich. Das war ja auch ein Unity-Spiel. Und da ist es ja auch so, dass es total geil ist, sehr emotional.
Fragments alles toll, of Him heißt
es. Ach, Entschuldigung, ja, Fragments of Film, genau. Und dann kommt aber dann zwischendurch einfach diese Ladezeit so. Und das ist gerade so am Anfang, ich weiß nicht, es ist hier auch bei dem Spiel, ist es auch am Anfang so, dass die Ladezeiten öfter sind. Ich finde, die nehmen dann halt schon irgendwie ab. Aber es zieht dich trotzdem voll raus. Also wenn du dann irgendwie eine Viertelstunde so ein Kapitel spielst und es ist einfach alles so schön in Szene gesetzt und so und dann kommt halt einfach dieser harte Bruch mit der Ladezeit, dann ist es ja auch plötzlich still. Also du hast halt sonst immer diesen Klangteppich irgendwie immer so am Start und auf einmal so ist es weg. Und da gibt's irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es in Unity überhaupt eine clevere Streaming-Lösung gibt, wie man es aus Großproduktionen irgendwie kennt, dass dann so während der Ladezeit dann vielleicht irgendwie eine Cutscene eingespielt wird oder so. Ich glaube, das ist nicht so einfach realisierbar. Deswegen muss man hier leider mit diesem harten Bruch dann irgendwie zwischendurch noch irgendwie rechnen. Aber das ist wirklich die einzige Kritik, die ich habe. Also ansonsten, klar, ein bisschen besser geht's halt immer. Ein paar kleinere Sachen sind bei Unity-Ports auf Konsole meistens immer noch dabei, aber ich finde, die fallen hier ansonsten nicht so stark ins Gewicht. Also man ist dann so gefangen von der Geschichte, dass es dann, dass man das gerne in den Hintergrund rückt.
Ja, absolut. Also ich war auch sehr angetan davon und ich freue mich mal, dass ich mal dir ein Spiel empfehlen konnte, sonst ist es
Ja, also das hat, das wurde mir von links und rechts zwar von einigen Seiten zwar empfohlen, aber du bist ja derjenige, der dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, Michael, spiel das. Spiel das. Das finde ich schön, dass du meinen Geschmack schon so gut kennst, dass du mir solche Sachen, dass du gerne öfter machst.
Sehr gut, ja.
Schön.
Wunderbar.
Ja, dann haben wir es, ne? Dann, ich überlege gerade, ob wir irgendwas noch erwähnen müssen, aber ich glaube, wir haben alles Wesentliche gesagt. Ne? Also wie gesagt, Blackboard Crossing gibt es für alle Plattformen, PS4, Xbox, PC, kostet 16 €. Gibt es nur als Download-Titel und das war jetzt die Info für Jogger. Und ansonsten wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch, ciao.